Ich lese aus dem Lukas, Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Er erzählte aber auch einigen, die überzeugt waren, gerecht zu sein und die anderen verachteten, das folgende Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete in sich gekehrt so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz abseits und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging befreit in sein Haus zurück, jener nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Con te in comunione, Liebe Gemeinde, zwei katholische Ordensbrüder, ein Jesuit und ein Franziskaner, sind mal zusammengekommen und haben so ein bisschen über die Vorzüge und über ja, so die Vorteile von ihrem Orden geredet und haben, sind so ein bisschen in einen Wettstreit gekommen, welcher als jetzt der bessere ist. Und immer, so hat es geschonnen, hat der Jesuit die erfolgreicheren Brüder gehabt, irgendeine bekanntere Literaten, tiefere Denker, bessere Wissenschaftler. Irgendwann ist es einem Franziskaner zu viel geworden. Er hat verzweifelt gerufen. Aber in der Demut sind wir die Besten. Und die kleine Geschichte, die natürlich frei erfunden ist, zeigt so ein bisschen für mich etwas auf von der Problematik von der Demut. Ja, wir möchten gerne so sein, bescheiden, rücksichtsvoll, sanft. Aber manchmal ist es einfach auch viel komplizierter, als man meint. Dabei wird ja Demut etwa mal verwechselt mit sich klein machen, sich so vernötigen, sich abdrücken. Und ich glaube, nicht zuletzt wegen dieser Verwechslung hat auch Demut so einen schlechten Ruf, der so ein bisschen auf einem an einem kleinen Ort in unserer Gesellschaft. Wer macht sich schon gern klein? Wer ist gern schon klein? Und mir hat dabei ein Satz von C.S. Lewis geholfen. Das ist der Autor von den Narnia-Büchern. Ich habe den in der Vorbereitung angetroffen. Er hat mal gesagt, wahre Demut bedeutet nicht, gering von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Also nicht klein von sich selber zu denken, sondern einfach weniger an sich selber zu denken. Und das hat mir eigentlich gedacht, ja, ist eigentlich noch überraschend einfach, nicht wahr? Mir hat es auch schon mal ein bisschen geholfen, das Wort Demut ein bisschen besser zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist vorhin, als ihr den Predigtext gehört habt. Ich habe ihn immer noch eingeblendet hier. Ich habe also gedacht, auf den ersten Blick, ja, ist eigentlich einfach. Oder? Hier auf der einen Seite ist der Gut, der, was richtig macht. Hier auf der anderen Seite der Böse oder der, was nicht so gut macht. Hier der Demütige, dort der Arrogant. Ist ja klar, oder? Wo man sich jetzt hier auch selber möchte anhängen, wo man sich selber möchte einordnen. Dabei ist es ja interessant, dass das Gleichnis von Jesus, das er erzählt hat, an ein paar Leute gerichtet war, die sich selber angemasst haben, gerecht zu sein, oder die sich für fromm, für rechtschaffen, für gut gehalten haben. Es ist an Menschen gerichtet, die so gedacht haben und dann daraus auch abgeleitet haben, andere Menschen abzuwerten. Ich glaube, wenn wir das Gleichnis recht verstehen und im Sinn auf eine Spur kommen, dann sollten wir die Leute, die hier ganz am Anfang erwähnt sind, dann sollten wir die Leute nicht allzu weit weg von uns selber suchen, sondern ganz nahe bei uns. Jesus erzählt das Gleichnis so, als wären wir heute Zuhörer und Zuhörerinnen. Darum, liebe Gemeinde, hört zu. Da sind also mal zwei Menschen in den Tempel gegangen, um zu beten. Zufällig zu der gleichen Zeit. Sie haben sich nicht gekannt. Wir wissen auch nicht, wer konkret die Menschen waren oder wie sie geheissen haben, aber das spielt auch nicht so eine Rolle. Wichtig ist für unsere Geschichte, für was dass die Menschen stehen. Und das, was die Menschen dafür gestanden sind damals in Jerusalem, dort spielt die Geschichte, für diese Typen würden wir auch in unserer Zeit viele Entsprechungen finden. Vielleicht mit anderen Namen. Da ist mal der Pharisäer gemeint. Für uns gilt ein Pharisäer heute als Heuchler, als Arroganten. Das ist ja so ein bisschen, fast ein Schimpfwort. Wenn man jemand sagt, du bist ein Pharisäer, dann meint man, du bist ein Heuchler. Es ist einer, der fromm tut und sich selber über andere Menschen erhebt. So verstehe ich das heute. Damals, zur Zeit von Jesus, hat man ganz anders über Pharisäer gedacht. Pharisäer waren gebildet. Sie konnten lesen und schreiben. Sie haben sich in den Schriften, in den religiösen Schriften ausgekannt. Sie waren religiös aktiv, haben Gesetze und Gebote eingehalten. Und gleichzeitig waren sie auch in sozialen Fragen aktiv. Sie haben regelmässig gespendet, haben sich für die Armen eingesetzt. Pharisäer waren geachtete Menschen. Der Zöllner, der in dieser Geschichte auch vorkommt, ist gerade am anderen Ende der Gesellschaft in Jerusalem gestanden. Er hat als jemand gegolten, der mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitet und ist darum von den Menschen gemieden und verachtet worden. Nicht nur, weil er einfach ständig mit den Finden kollabiert hat, sondern weil er auch einmal einfach ein bisschen zu viel eingenommen hat, wenn er an ihm zugestanden wäre. Das heisst, dass er auch noch häufig in seinen eigenen Sack gewirtschaftet hat. Korruption, Betrug, das hat man an den Zöllner angelastet. Heute ist das ja zum Glück nicht mehr so. Die Zöllner haben nicht mehr das Bild bei uns. Und wir empfingen vielleicht auch, wenn wir so auf die Zöllner schauen, die in der Bibel vorkommen, im Neuen Testament, sind wir vielleicht auch so ein bisschen, haben wir eine Bewunderung für sie, wie sie für ihre frisch-fröhliche Art, wie sie Jesus begegnen, wie sie auf ihn zugehen und wie sie auch so ehrlich sind und sich quasi ihre Situation vor Gott bekennen. Wir haben also zwei ganz unterschiedliche Menschen hier vor uns. Ein Frommer und ein Lump, könnte man sagen, wenn man jetzt in der Zeit von damals denkt. Die kommen in den Tempel, um zu beten. Sie kommen beten. Und in ihrem Gebet stellen sie sich jetzt Gott vor. Sie reden aus, was sie bedrückt. Und in diesem Gespräch probieren sie auch Gewissheit zu bekommen über sich selber. Das ist, glaube ich, auch so eine Funktion vom Gebet. Auch wir sind heute Morgen in Gottesdienst gekommen, um zu beten, um still zu sein, um innezuhalten, um aufs Wort zu hören, um Lieder zu singen. Die wenigsten von uns, so nehme ich jetzt mal an, halten sich für so ehrenvoll und so anerkannt wie der Pharisäer, der hier in dieser Geschichte vorkommt. Aber, und das ist die andere Seite, es gibt auch nur wenige von uns, die sich als so abstoßend empfingen wie der korrupte Zöllner. Irgendwo dazwischen würden sich die meisten von uns auch einordnen. Teils ein Pharisäer, teils ein Zöllner. Manchmal überheblich über andere, manchmal aber auch niedergeschlagen und über sich selber verzweifelt. So sind wir uns bekannt. Und auch anderen Menschen, die uns vertraut sind, bekannt. Aber wer sind wir wirklich? Wer kennt wirklich das Innerste von unserer Seele? Ich möchte darum in dieser Predigt diesem Weg von der Erkenntnis ein bisschen näher gehen. Probieren zu erkennen, herauszufinden, was die beiden Menschen über sich selber beim Betten über sich selber herausfinden. Also darum noch einmal zurück zum Pharisäer. Wie gesagt, Pharisäer, der Begriff passt nicht mehr so richtig in unsere Zeit. Wir verstehen etwas anderes als damals. Vielleicht ist es einfach, wenn wir einfach sagen, es ist ein guter untadeligen Mensch. Der gute Mensch, der geht in den Tempel, um ein Gebet zu sprechen. Und er betet mit erhobenem Kopf, mit ausbreiteten Armen, wahrscheinlich etwa so. Und das war damals die übliche Gebetsposition. So stellt er sich her und wir sehen ihm an, dass er nichts zu verbergen hat. Er hat seinen Lebensentwurf realisiert. Es ist ihm nicht einfach gefallen, er hat sich vieles erarbeitet. Das, wo er ist, hat er an sich geschaffen. Aber er hat auch gelernt, für das, was er überkommt im Leben, von dem weiterzugeben. Er fastet und gibt einen Teil von seinem Einkommen für soziale Zwecke. Und bei dem, was er erreicht hat, ist er also nicht unbedingt selbstgefällig. Er dankt Gott dafür. An diesem Tag hier, aber auch sonst. Wie ist es jetzt im Blick auf das, was wir erfahren über diesen Menschen? Wer ist der untadelige Mensch? Über das kann er allerdings nicht so viel sagen. Er sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie andere Menschen bin. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Das heisst, er sagt nichts über das, wie er ist, sondern nur, was er nicht ist. Und das ist doch eher dürftig. Wer Gott nur für das kann danken, was er nicht ist, der kann lang reden und erfährt doch nie etwas über sich selber. Wenn man seine eigene Identität nur als Kontrastfolie zu anderen sieht, wer andere Menschen braucht, so wie Schiessbudenfiguren, die man nachher abschiessen kann, der hat ein Problem. Der Mensch, der gute Mensch, der tadellose Mensch, hat keine Gewissheit gefunden über sich selber. Er muss offenbar zuerst die anderen klein machen, um selber gross zu erscheinen. Anstatt dass der gute Mensch der andere, der korrupte Zöllner, bemitleidet und dass er ihm leid tut, braucht er so ein wie ein Schämeli, um dann noch auf ihn drauf zu stehen und um sich noch grösser zu machen. Dabei hat er durchaus etwas Positives zu bieten. Auf das kommt er auch noch, als er auf seine Werke zu reden kommt. Er sagt, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das ist ja nicht nichts. Recht viel sogar. Und ich glaube, wir könnten uns von diesem Verhalten immer noch eine grosse Scheibe abschneiden. Zweimal fasten und den zehnten Teil vom Einkommen abgeben. Das wäre ja eigentlich der richtige Lastenausgleich zwischen Reichen und Armen in unserem Land, zwischen den Völkern auf dieser Welt. Wenn das alle würden machen, dann hat man genug, um Wüsten zu bewässern, Slums aufzuräumen, Krankenhäuser und Schulen zu bauen. Zweimal fasten. 10% vom Bruttolohn, also nach der Abgabe der Steuern, selbstverständlich. Das wäre wirklich ein neuer Lebensstil für ein glaubwürdiges Christentum. Aber halt, ist denn der gute Mensch da wirklich so wohltätig, so demütig, wie er uns auf den ersten Blick erscheint? Oder geht er einfach nur von diesen Sachen ab, die er sowieso im Überfluss hat? Grosszügige Geschenke, die ohne menschliche Wärme abgegeben werden, die haben ja etwa mal einen bitteren Beigeschmack. Und so übertriebene Demut kann man ja auch so wie eine perfide Waffe brauchen, um zu sagen, schaut mal her, wie gut, wie demütig, wie toll das ich bin. Schauen wir noch einmal auf einen zweiten Mensch, auf einen Zöllner. Was findet er raus über sich selber? Er wird hier Zöllner genannt. Und durch die lange Tradition der Zöllner in der Bibel sind Zöllner so wie zu einem Prototyp von einem reuigen Sünder geworden. Und darum möchte ich jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen genauer einfach bezeichnen als egoistischen Mensch. Und das ist er ja, wenn man mit den Brillen von damals schaut. Seine Reue, die er zeigt in diesem Abschnitt, kann ja nicht darüber wegtäuschen, dass er ja ein korrupter Mensch ist, dass er mit den Finden zusammenarbeitet, dass er auf seine eigene Kasse wirtschaftet. Eigentlich ist es gar nicht so dran, dass wir so Mitleid haben mit ihm. Trotzdem, der egoistische Mensch, der kommt jetzt hier auf die Bühne. Wir sehen allerdings gar nicht so richtig. Er steht ganz abseits, wie es heisst. Und das ohne, dass er Fußball spielt. Er ist einfach so ein bisschen im Hintergrund, nicht so richtig zu sehen. Er tritt nicht so ins Rampenlicht wie der untadelige Mensch, wie der Gut, sondern er bleibt so ein bisschen im Halbdunkeln. Er wagt nicht so ins volle Licht vom Tempel zu stehen. Er hat eben auch nicht so wirklich einen Grund dazu. Er dankt Gott nicht mit offenen Händen. Wenn er es würde, dann würde er vielleicht sehen, dass sie dreckig sind. Er steht, mit anderen Worten, vor den Trümmern von seinem Leben. Sein Lebensentwurf ist gescheitert. Obwohl er reich ist, hat er an seinem Leben keine Freude mehr. Und er ruft, Gott, sei mir gnädig, sei mir Sünder gnädig. Nachdem er sich auf die Brust geschlagen hat. Und ich glaube, an diesem Punkt unterscheidet er sich am meisten von dem guten, untadeligen Mensch. Er sagt damit die volle Wahrheit über sich, weil ein sündiger Mensch, ein egoistischer Mensch, das ist er. Er ist das vor Gott, vor dem Gesetz, vor sich selber. Und er unternimmt gar nicht erst den Versuch, auf die eine oder andere gute Tat herzuweisen, was er wahrscheinlich sicher auch mal gemacht hat in seinem Leben. Er probiert sich nicht in ein gutes Licht zu rücken. Wenn dem schlechten Mensch da noch irgendjemand gnädig sein könnte, dann ist es nur noch Gott. Und dabei hat er ja gar nichts zu bieten. Weder gute Taten noch Selbstbewusstsein. Ihm bleibt nichts anderes als sein verkorkte Leben. Sonst nichts. Und doch, wenn man sich überlegt, dann ist das eigentlich alles, was es braucht. Er bekennt sich zu all seinen Taten im Leben. Zu seinen Taten und zu seinen Untaten. Er nimmt alles auf sich. Er bekennt sich damit zu sich selber. Er findet zu sich selber. Und damit überkommt seine Selbstbezogenheit wie eine positive Identität in seiner Person. Er bekommt Gewissheit über sich selber. Er macht nicht andere schlecht, um sich selber gut herauszustellen. Ich meine, er hätte ja vielleicht noch auf andere, noch schlechtere Menschen können herweisen. Nein, er kommt sofort auf sich selber zu reden. Er sagt ganz einfach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Es ist ein Gebet, das ihn befreit. Es befreit ihn zu sich selber. Weil wer so reden kann, der ist ehrlich. Und wer so redet, dem gibt Gott recht. Indem der egoistische Mensch sich selber als Sünder bezeichnet und Gott um seine Gnade bittet, gibt er eben Gott Recht gegen sich selber. Und er vertraut darauf, dass Gott ihm gnädig ist. Und er sieht in Gott auch nicht unbedingt einen himmlischen Polizist, der alle Fehler peinlichst genau bestraft. Nein. In seinem Gebet, in diesem kurzen, einfachen Gebet zu Gott, erkennt sich der Zöllner als Mensch, wo er ist. Aber als Mensch, wo er nicht unbedingt sein möchte. Und dann am Schluss redet Jesus hier ein göttliches Urteil. Und in diesem Urteil kommt raus, dass der egoistische Mensch, der Zöllner, dass der gerechtfertigt wird, dass er im Recht ist. Und das ist eigentlich noch mehr als Gnade, wo er Gott darum gebeten hat. Und das ist eben die dritte Szene, der dritte Auftritt in diesem Gleichnis. Jesus steht her und sagt jetzt, wie es ist. Es ist ein Richterspruch. Er sagt, ich aber sage euch. Und Jesus urteilt da quasi im Namen von Gott selber. Und um das Urteil richtig zu verstehen, muss man die beiden Personen, also der Gut und der egoistische Mensch, zusammen anschauen. Ich habe sie ja vorhin je separat angeschaut, je für sich, aber eigentlich ist das ja nicht ganz richtig. Beide stehen zur gleichen Zeit im Tempel. Sie sind auch ein bisschen voneinander abhängig. Wenn man nur auf die eine Person schaut, dann zerstört man das Gleichnis. Der Pharisäer und der Zöllner sind ja so wie zwei Pole von der gleichen Gesellschaft. Beide gehören zusammen und sind auch voneinander abhängig. Der eine steht auf der glücklichen Seite der Gesellschaft, der andere auf der weniger glücklichen. Und der Pharisäer, der gut untadelige Mensch, kann nur darum so gut da stehen, weil auf der anderen Seite eben auch der egoistische Mensch steht, der Aussenseiter, der Kriminell. Der egoistische Mensch führt das Gebet, dem führt sein Gebet zu der Erkenntnis von sich selber. Er merkt, wer er eigentlich ist vor Gott. Und in dieser Selbsterkenntnis lehrt er auch etwas über Gott selber. Er lehrt ihn als der gnädig und der barmherzige Vater kennen. Der, der nur gut von sich selber denkt, oder der untadelige Mensch, der Pharisäer, der erkennt in seinem Gebet eigentlich, dass Gott kein Gott ist, der sich durch Werk zufriedenstellen lässt. Der Richterspruch von Jesus, also wieso die Moral von der Geschichte, die fordert ihn auf, umzudenken und auch zu einer neuen Erkenntnis zu kommen. Zu dieser Erkenntnis gehört auch eben die Erkenntnis vom eigenen Ich. Und so endet für beide von diesen Menschen ihr Gebet mit einer Überraschung. Der eine kommt mehr über, als er bittet, und der andere erfährt etwas über sich, obwohl er nicht noch gesucht hat. Sind auch wir Zuhörer von dieser Geschichte? Auch wir werden überrascht. Ich glaube, in uns schlummert eben auch beides. Der Pharisäer und der Zöllner, der gut und der egoistische Mensch. Befreiung aus diesem Doppelleben können wir uns nicht einfach mit einem oberflächlichen Gebet oder mit vorbildlichem Verhalten erkaufen. Darum bitten wir darum immer wieder so wie der Zöllner. Es ist ein wirklich befreiendes Gebet. Er sagt Gott, sei mir Sünder gnädig. Liebe Gemeinde, der Zöllner hat genauso wenig wie der Pharisäer gewusst, wie die Geschichte wird ausgehen. Ob er in seiner Verzweiflung noch darf ein Fünkchen Hoffnung erfahren oder ob er das noch gehabt hat, wissen wir nicht über den Zöllner. Dass Gott einen Mensch wie ihn würde annehmen, ist alles andere als selbstverständlich für ihn. Und trotzdem hat er sich an Gott gewendet. Aber wenn es noch etwas zu hoffen gibt, dann eben von Gott und von seiner Gnade. Und die Worte aus seinem Mund kommen ja auch aus dem Gebetsbuch von der Bibel, aus den Psalmen. Wir heute haben den Vorteil, dass wir den Schluss von dieser Geschichte kennen. Und wenn wir heute bitten, so wie der Zöllner hier, Gott, sei mir Sünder gnädig, dann haben wir den Vorteil, dass wir nicht nur müssen so in der Verzweiflung durchstehen, wie dieser Mensch hier. Die Worte von Jesus geben Grund zur Zuversicht und zur Hoffnung. Gottes Türen stehen offen für alle, die auf diese Art vor ihn kommen. Auf das können wir gewiss sein. Auf das können wir vertrauen. Und wer erkannt hat, dass er vor Gott nichts vorzuweisen hat, der ist bei ihm eben willkommen. Der wird von Gott gerecht gesprochen. Der wird von ihm aufgerichtet, ins Recht gesetzt. Mit dem verkorksten Leben vom Zöllner, aber auch mit der Schuld vom Pharisäer. Dort, wo ich mein Leben ganz in die Hand von Gott lege und echte Demut zeige, dort kommt Gott und streckt mir seine Hand her und redet ein gutes Wort zu mir, ein Wort, das mich aufrichtet, ein Wort, das mich ins Recht setzt. Seine Gnade verändert mein Leben und gibt mir Erneuerung. Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Bitte aus dem Alten Testament führt uns eigentlich wieder an das Lied her, das wir am Anfang oder kurz vor der Predigt gehört haben. In eine Bitte zur Erneuerung, zur Neuschöpfung. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Amen.